Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem Debütroman, der es so in sich hat, dass sein Verlag sogar eine Triggerwarnung mitliefert. Was also hat die Autorin Marlene Pellny da bloß geschrieben? In einem Roman, der auch noch Liebe, Liebe heißt. Wir fragen Sie, Marlene Pellny ist zu Gast hier in der Lesart. Man kannte sie bislang als Lyrikerin und Musikerin. Marlene Pellny, geboren in Halle, hat sie am Leipziger Literaturinstitut studiert. Da war sie schon über 30. Jetzt lebt sie in Berlin und heute ist sie mit ihrem ersten, bereits doch weithin gefeierten Roman schon bei uns in der Lesart hier im Deutschlandfunk Kultur. Willkommen, Frau Pellny.
Ja, schönen guten Tag.
Liebe / Liebe, das ist der Titel ihres Romans. Und wir lernen erst ein Kind kennen, das sich zur jungen Frau, zur Teenagerin entwickelt. Sascha nennt sie sich erst später. Wer ist das? Wo lebt sie und was macht sie so?
Ja, Sascha ist ein, ja, wie Sie schon gesagt haben, am Anfang ein kleines Kind von 4 Jahren, später 18 Jahre alt. Und sie beginnt ihr Leben in einem sehr unangenehmen Umfeld bei ihren Eltern, wo sie eben in einem Hochhaus lebt, im 10. Stock mit ihrer Mutter, die sie eher nicht beachtet und eher anschweigt. Und später auch ihrem Vater, der dann zu ihr zieht oder zu den beiden zieht. Und mit Anspielung auf den Titel Unangenehmer Liebe ihr entgegentritt, eben in Form von sexuellem Missbrauch.
Man merkt schnell, dass da eigentlich nichts gut ist in diesen Kinderjahren für Sascha. Ne? Die Mutter eben so lieb und achtlos, der Vater nur vermeintlich zugewandt, aber jeden Abend kommt er eben in Saschas Zimmer und seine guten Nachtküsse, seine Zärtlichkeiten, die sind klarer Missbrauch. Als Leser denkt man sofort, oh je, jetzt wird's furchtbar. Und dann machen sie, wie ich finde, Frau Pellny, den ersten genialen literarischen Trick. Die Mutter bekommt alles irgendwann mit und man denkt dann natürlich, oh Gott, jetzt große Krise oder großes Drama. Was ist die Reaktion? Sascha bekommt die Koffer gepackt, wird einfach wortlos beim Großvater abgeladen. Ich war ehrlich gesagt beim Lesen erleichtert. Sie auch?
Ja, also es hat natürlich zwei Seiten, ne? Dieser Schritt der Mutter. Einerseits denkt man, oh Gott, endlich tut sie mal was Gutes für dieses Kind und bringt sie weg von diesem grausligen Vater. Gleichzeitig ist aber ja klar, dass der Großvater früher, als Sascha ihn das letzte Mal gesehen hatte, auch nicht so besonders nett zu ihr war. Also eher auch so ein cholerischer Mensch, der auch mal dem mal die Hand ausrutscht und so weiter. Deswegen fürchtet sich Sascha schon in dem ersten Moment erstmal schon, dort jetzt zu landen. Aber letztendlich ist es doch ein Glücksfall, weil der Großvater eben doch einer der wenigen Protagonisten ist, die sich auch verändert haben.
Bei ihm habe ich mir irgendwie so einen älteren Hippie vorgestellt, vielleicht mit grauem Haar und grauem Zopf. Er ist auf jeden Fall super cool und gütig und bei ihm wächst Sascha dann eigentlich richtig schön auf. Sie kriegt einen Hund, den sie Rosa nennt, aus den zwei Silben aus Rottweiler und Sascha. Sie findet eine Herzensfreundin, Charlie, aber dann, ja, dann kommt Päckchen vom Papa. Wir verraten jetzt nicht den Inhalt, es ist voll eklig, aber Sascha bringt Rosa immer dazu, den Inhalt zu zerreißen. So, Fass, Rosa, Fass heißt es. Und ab jetzt verraten wir wirklich nichts mehr, Frau Pellny, aber weil wir dann bei den nächsten Storytelling-Kniffen wären, hatten Sie die Geschichte also eigentlich die ganze schon vorher im Kopf und entwickelt?
Oh, ich finde es immer schwierig zu sagen. Ich glaube, instinktiv hatte ich die tatsächlich im Kopf oder wahrscheinlich in der Seele, im Bauch, keine Ahnung. Aber nein, also ich habe mich tatsächlich auch selbst viel überrascht beim Schreiben. Und diese Schlüsselszene habe ich tatsächlich geträumt, ehrlich gesagt. Das war eigentlich ganz witzig.
Da spielt dann Rosa eine ganz entschiedene Rolle, könnte man sagen. Sascha erzählt alles selbst. Ja, in einer nüchternen, sehr klaren Sprache. Sie wirkt fast wie so eine Beobachterin ihrer selbst und ihrer Umgebung. Wie haben Sie diese Sprache gefunden?
Ja, die Sprache zu finden ist tatsächlich ja oft das Schwierigste, finde ich. Ich habe da sehr oft angesetzt, bis ich die dann wirklich hatte, weil es ja in dem Buch tatsächlich darum geht, dass es nicht nur aus ihrer Perspektive erzählt ist, sondern dass sie wirklich ihre Seele quasi umkrempelt. Und deswegen war es mir wichtig, dass auch eine gewisse Poesie da drin steckt. Und es ist halt viel Probiererei dabei gewesen, aber bis ich es dann hatte, Also als ich es hatte, war dann eigentlich klar, dass das ist sie jetzt tatsächlich.
Ich meine, vom Kind zum Teenager aussprachlich schaffen sie da so einen gleitenden Übergang. Es klingt so organisch, wenn man es liest, stellen wir trotzdem vor, dass es schwer ist, das zu schreiben.
Ja, es freut mich zu hören, dass es funktioniert hat für sie. Ja, es ist, ich fand es auch witzig, weil ich habe schon das Gefühl, dass es ab dem Moment, wo sie eben Teenager wird, auch eine gewisse Veränderung sprachlich gibt, weil sie natürlich auch, gerade was das Thema betrifft, was ihr alles widerfahren ist, irgendwann ja mal Worte findet, die sie am Anfang nicht hatte. Und deswegen.
Ich meine, es ist auch ganz interessant, die Sprache, je älter sie wird, und sie hat natürlich diese Missbrauchserfahrung, sie wird auch sexualisierter in ihrer eigenen Sprache und auch in ihrem Umgang. Also es gibt da noch einen Mitschüler, Tim, den sie ja quasi sexuell sadomasochistisch traktiert. Ne? So.
Ja, nachdem er sie allerdings auch sexuell attraktiert hat. Ja.
Wie gesagt, nichts verraten. Liebe, Liebe, wenn man den Titel dann wieder guck auf, drauf schaut auf den Titel, wenn man das Buch so am Lesen ist, dann denkt man, oh je, das ist ja eigentlich ein toxischer Titel. Warum, Frau Pellny, haben Sie diesen Roman eigentlich geschrieben?
Warum ich ihn geschrieben habe? Ja. Oh, also die Geschichte, ehrlich gesagt, ist ziemlich in mir hochgebrodelt. Eigentlich wie so vergleichbar mit so einer Kartoffelsuppe, die in irgendeiner alten WG ja mal gekocht wurde und dann wurde sie vergessen, der Rest irgendwie wegzukippen und dann steht er da ewig auf dem Herd rum und gammelt vor sich hin. Ja, niemand will ihn anrühren, niemand will es mehr essen. Aber es ist so wichtig, diesen Topf irgendwie eben zu nehmen und was damit zu tun, ja, sich darum zu kümmern. Und es macht mich einfach wahnsinnig rasend, wie in dieser Gesellschaft mit den Themen sexuellen Missbrauch, Femiziden und so weiter umgegangen wird. Und also gerade wenn es um Privathaushalte geht, ne, ist es natürlich also eigentlich absurd, also dass sich einfach niemand darum kümmert, weder gesellschaftlich noch literarisch. Und letztendlich war es ja tatsächlich auch so, dass diese Protagonistin Sascha mit der Veröffentlichung nochmal genau so was erlebt hat, weil ich 5 Jahre lang gesucht habe nach einem Verlag, der diesen Text veröffentlichen möchte.
Ach, das ist jetzt interessant. Hinten im Buch steht eine Triggerwarnung. Ich bin zufällig drauf gestoßen, weil ich so professionell blättert man immer alles durch und guckt noch an, was hinten noch steht. So. Und da steht, Liebe, Liebe, konfrontiert dich mit sexueller Gewalt, Kindesmissbrauch und Selbstverletzung. Waren Sie damit eigentlich einverstanden?
Ja, war ich schon. Weil ich denke, wen das tangiert, dem tut das vielleicht gut, das vorher zu wissen. Und wem das nicht tangiert, wem das egal ist, wird es ja,
ja. Ich weiß nicht so recht, wie ich das finden soll. Irgendwie kommt es mir so ein bisschen modisch vor. So macht man jetzt halt wie in den TV-Serien bei Amazon und Netflix, wo dann immer steht, enthält Gewalt und obszöne Sprache. Da fühle ich mich immer so ein bisschen degradiert. Ach Mäuschen, pass auf, nicht, dass du schlecht träumst.
Also ich verstehe das schon. Ich finde es halt immer die Frage, ne, also wahrscheinlich wo, also als ich mal darüber jetzt auch gefragt wurde zu dem Thema Triggerwarnung aus Österreich, kommt ja der Verlag und da gab es ein Stadtmagazin, was sich zu dem Thema geäußert hat und darüber einen Artikel geschrieben hat. Und da war natürlich auch meine Frage, wo ist da die Grenze? Also ne, weil Triggerwarnungen kann man ja zu jedem Thema letztlich, also wenn jemand keine Ahnung, Klaustrophobie hat oder Angst vor scharfen Kanten oder so und das kommt in dem Text vor, verstehe ich schon einerseits, aber auf der anderen Seite finde ich es wahnsinnig wichtig, das zu machen, weil, wie gesagt, also gerade bei solchen Themen wie sexuellem Missbrauch kann es einfach eine total krass traumatische Erfahrung auslösen, wenn man schon auf der dritten Seite ist und plötzlich wird man umgeweht, ja, und also ich muss selber auch sagen, ich war schon sehr oft im Kino als Teenagerin und bin in der Hälfte des Films rausgegangen, weil in der Kinoprogrammvorschau nicht drin stand, was mich da erwartet.
Sie sind schon aufgetreten auf der Buchmesse, es gab eine Buchpräsentation. Mich würde mal interessieren, was Leserinnen und Leser bislang dazu sagen, so direkte Reaktionen vielleicht aus dem Publikum. Haben Sie da welche?
Ja, die schönste war tatsächlich vor kurzem im Brechthaus von einer meiner Ikonen, Gudrun Gut. Die saß in der ersten Reihe und da las ich eben diese eine Szene, die Sie vorhin auch schon gerade kurz angeteasert haben, wo wir dann aber nicht weiter gespoilert haben. Die habe ich vorgelesen und dann hat sie die Beine so lang gemacht und hat so ganz schwer geatmet und gesagt, boah, Gott, oh, es ist schlimm und so, ne? Und ich dachte im ersten Moment, sie wird jetzt aufstehen und den Raum verlassen, aber sie ist hinterher, also als ich wirklich fertig war zu lesen, ist sie aufgestanden und hat gesagt, ich brauche jetzt dieses Buch, ich will das jetzt sofort kaufen.
Gut, die Musiker, Sie sind ja auch Musikerin, Frau Pellny, haben eine professionelle Band, den Zuckerclub. Wie soll es denn weitergehen? Ich habe gedacht, nach diesem starken Roman, also eigentlich will ich Sascha wiedersehen. Soll es weitergehen mit dem Romanschreiben, hoffentlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch schon dabei. Ich habe im Grunde schon anderthalb Romane, einen fertigen in der Schublade und an einem, den ich gerade schreibe. Und
ich wette, Sie werden keine 5 Jahre brauchen, bis Sie jetzt einen Verlag finden für dieses Buch. Danke Ihnen, Frau Pellny, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Übrigens, wenn hier Berliner und Berlinerinnen uns zuhören, heute Abend liest Frau Pellny wo nochmal?
Im Sonntagsclub.
Im Sonntagsclub ab 20 Uhr. Alles Gute Ihnen. Danke. Und für den Roman Liebe, Liebe, jetzt im Heim und Verlag veröffentlicht. 216 Seiten, kosten 19,90. Schön, dass Sie da waren. Auf unsere Krimi-Bestenliste schauen. Jeden Monat veröffentlichen wir sie und neu auf Platz eingestiegen ist ein spätes Debüt. Mit 52 Jahren erst hat die US-Amerikanerin Elizabeth Wetmore ihren ersten Kriminalroman veröffentlicht, der zurück in ihre Kindheit in den 1970er Jahren in Texas führt. Wir sind dieser Staub, heißt die deutsche Übersetzung, und unser Jurymitglied Katrin Dörksen sagt uns jetzt, warum ihr dieser Roman so imponiert hat.
Neue Krimis.
Willkommen in Odessa in West Texas, wo die nächste Stadt mindestens 2 Autostunden entfernt liegt und es nichts weiter gibt als Staub und Öl. Und wenn man Elizabeth Wetmore in ihrem Romandebüt Wir sind dieser Staub glauben kann, dann zieht der Ölboom hier vor allem die schlimmsten Psychopathen an. Es ist der Valentinstag des Jahres 1973 und Gloria, sie ist 14 Jahre alt, halb Mexikanerin. Diese Gloria wacht übel zugerichtet auf einem Ölfeld auf. Und nur ein paar Meter weiter in seinem Truck schläft ihr Vergewaltiger. Es bleibt ihr also nur ein kleines Zeitfenster, um zu verschwinden, ehe er aufwacht und sie höchstwahrscheinlich umbringt. Und das heißt, es gibt für Gloria nur einen Weg und der führt barfuß durch die Wüste. Von den Konsequenzen dieses Falls erzählt Wetmore aus der Sicht verschiedener Frauen aus Odessa. Es gibt da zum Beispiel eine junge Mutter, vor deren Tür taucht Gloria auf und die quält sich dann dem Mädchen zuliebe durch einen Gerichtsprozess. Es geht aber auch um ein Mädchen aus der Nachbarschaft, das so kurz vor der Pubertät steht, oder um eine verwitwete Nachbarin, die das Geschehen im Ort die ganze Zeit wie durch so einen Alkoholschleier eigentlich nur wahrnimmt. Und diese verschiedenen Kapitel lesen sich im Grunde alle wie eigenständige Kurzgeschichten. Oft hangeln die sich auch an den Erinnerungen der Frauen lang. Das heißt, wir lesen hier über die Nachkriegszeit in West Texas, über die Great Depression in den 30er Jahren oder über die ersten Ölfunde um die Jahrhundertwende. Und dabei stellt sich ganz schnell raus, Gloria und ihre Zeitgenossinnen, die sind im Grunde nur das jüngste Glied in einer schon sehr, sehr langen Kette von Frauen, für die es in West Texas nur echt schwer auszuhalten ist. Und dabei sind die größte Gefahr für die nicht mal die Klapperschlangen oder die Sandstürme, sondern der Frust der Männer. Warum ist das kleine Jesuskind nicht in West Texas zur Welt gekommen? Weil es hier weder 3 Waisen noch eine Jungfrau gab. Elizabeth Wetmore streut oft so dreckige Witze in ihren Text ein und überhaupt baut sie auch ganz oft so schwer zu ertragende, wirklich bittere Szenen. Zum Beispiel die Gerichtsverhandlung gegen den Vergewaltiger. Da argumentiert der Anwalt so nach dem Motto, warum das Leben dieses jungen Mannes zerstören nur für eine Mexikanerin, die freiwillig in sein Auto gestiegen ist. Aber Wir sind dieser Staub ist nicht einfach nur zynisch, sondern im Gegenteil, und das ist das Schöne. Elizabeth Wetmore ist ja gebürtig aus der Gegend, das heißt, sie kennt West Texas sehr, sehr gut und sie versteht auch das Potenzial, das Freiheitsversprechen, das in diesem Land steckt. Ja? Wie überwältigend es ist, wenn nach dem Regen erstmals wieder die Wüste blüht. Und am Ende gibt sie dann den Ausblick auf eine neue Frauengeneration, die sich eben nicht mehr alles gefallen lässt.
Wir sind dieser Staub von Elizabeth Wetmore. Erschienen im Eichborn Verlag, übersetzt von Eva Bonnet. 320 Seiten, kosten 22 Euro. Platz 4 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste im November. Auf unserer Website steht sie komplett. Und wenn Sie noch spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da widmen wir uns jetzt einem hingestreckten Sommer. So hat Gisela von Wisotzki ihr neuestes Buch überschrieben. Weithin bewundert wird die Berliner Schriftstellerin für ihre Klugheit, den eleganten Stil ihrer Prosa und Essay. Seine preisgekrönte Theaterautorin ist sie auch noch. Unser Kritiker im Studio ist Michael Braun. Ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie, Herr Scholl.
80 Jahre ist Gisela von Wisotzki im letzten Jahr geworden. Was ist das jetzt für ein Buch, dieser hingestreckte Sommer?
Ja, das ist ein sehr eigenwilliges und auch sehr schönes Sprachkunstwerk. Es ist eine Sammlung, kann man sagen, von 49 kurzen Prosatexten, die sich dann in der Art eines Mosaiks zu einer Lebenserzählung zusammenfügen. Eine sehr poetische Autobiografie, das man sowieso nur unter Vorbehalt Autobiografie nennen kann, die sich aus Prosa-Miniaturen eben unterschiedlichster Machart zusammensetzt. Das können Mikroerzählungen sein, Porträts von Autorinnen, Schauspielerinnen, Künstlerinnen, Momentaufnahmen aus der Kindheit, Prosaskizzen. Letztlich fügt sich das eben dann wie so ein Mosaik zusammen.
49 Miniaturen, gut, gehen wir mal von den Porträts vielleicht weg, aber wenn Sie sagen, Herr Prosaskizzen, was schreibt sie, was erzählt sie uns da, die Gisela von Wisotzki?
Ja, ich gebe vielleicht mal zwei Beispiele. Das eine ist schon das zweite Prosastück des Buches, das heißt Das Gesicht. Da geht es um einen Besuch bei der sehr alt gewordenen Friederike Mayröcker, deren Zimmer sehen wir quasi vor uns in der Zentergasse in Wien, von Büchern, Zetteln, Notizblättern, Zettelkörben übersät. Und darin reflektiert nun Friederike Mayröcker über ihr eigenes dunkel verschattetes Gesicht und ihre nach Schutz suchenden Augen. Das ist so ein Beispiel. Und das zweite wäre, weil es so programmatisch ist, eine Erzählung im Rausch von der Leinwand gepflückt. Und da geht es letztlich um ein Porträt von Gisela von Wisotzkis Mutter, die ihr Leben lang fasziniert war von den Göttinnen der Leinwand. Und zum Beispiel von Schauspielern wie Willy Fritsch, bei dem sie 1928 im Kino einen Film sieht und dann in Ohnmacht fällt zum Beispiel.
Ich habe ja den bezaubernden Roman Wiesengrund noch gut in Erinnerung. Und da schreibt Gisela von Wisotzki über ihren Lehrer Theodor W. Wiesengrund Adorno. Der kommt jetzt auch vor, habe ich gesehen.
So ist es. Also dieser Theodor Adorno, das ist eine prägende und bleibt eine prägende Schlüsselfigur für das Werk von Gisela von Wisotzki. Er taucht auch in diesem Buch, Der hingestreckte Sommer, eben auf. Sie hat bei ihm ja in den 60er Jahren studiert. Sie erzählt von Begegnungen mit ihm und man sieht auch quasi, wie sie sozusagen seiner Stimme im Radio lauscht. Auch das ist eine sehr unglaublich präzise beschrieben. Und vielleicht kann man auch anmerken, dass das Buch eben selber mit diesen kleinen Folge von Prosa-Miniaturen erinnert an eine Form von Adornos berühmtem Werk Minima Moralia, das ja auch eine Sammlung von Prosa-Miniaturen ist, allerdings mit mehr philosophischer Akzentuierung.
Und ist das, Michael Braun, jetzt wieder dieser schöne, elegante, geschliffene Wisotzki-Stil in diesem Buch, also dieser Tonart, der so viele zu Füßen liegen?
Ja, ganz genau so ist es. Man spürt wirklich in jedem dieser Sätze die ganz große akribische Sorgfalt, mit der die Autorin diese im besten Sinne musikalische Prosa da komponiert hat. Das ist kein lineares Erzählen, wie wir das aus Romanen oder Erzählungen kennen, sondern das sind wirklich so einzelne Sätze, meistens sehr knappe Sätze, die ihren Stoff wie so eine Art filmische Bilder aufleuchten lassen.
Wie gesagt, Frau von Wisotzki steht jetzt im 81. Lebensjahr. Wäre dieses Buch dann doch so auch als eine Art Resümee zu lesen, so ein altersweises Werk?
Altersweise würde ich das, glaube ich, nicht nennen. Dafür ist es viel zu lebendig, viel zu sprühend und sich bewegt sich eben in alle quasi Lebensrichtungen hin. Und es ist insofern auch nicht unbedingt eine Lebensbilanz, weil ja hier keine resümierenden Sätze zusammengestellt werden, sondern eine Fülle von wirklich toll schillernden Mikroerzählungen und Einzelbildern, die uns da vor Augen gestellt werden.
Danke Ihnen. Michael Braun hat uns das neue Buch von Gisela von Wisotzki vorgestellt, Der hingestreckte Sommer. Jetzt neu im Surkamp Verlag mit 256 Seiten für 24 Euro. Lesen Sie dies alles nach, auch die Einschätzung von Michael Braun unter www.deutschlandfunkkultur.de. Gisela Wisotzki wird übrigens auch zu Gast sein in unserer Lesart. Ist noch ein bisschen hin, am 9. Dezember haben wir sie eingeladen, aber ich freue mich jetzt schon. Patricia Highsmith. Es geht um ihre Tagebücher und Notizhefte, rund 8000 Seiten, die im Wäscheschrank ihres Hauses in Tenja im Tessin gelagert waren. Kürzlich ist eine Auswahl daraus im Diogenes Verlag erschienen und für Deutschlandfunk Kultur ist der Autor Thomas David extra dorthin gefahren, in den kleinen Ort in der Nähe des Lago Maggiore, für sein Feature in den Zeitfragen. Hier ein Vorgeschmack.
Der Mensch muss sich entsprechend seinem eigenen getriebenen Wesen durchkämpfen.
Am Anfang haben wir uns eigentlich nur so angenähert. Sie hat nicht viel gesprochen, hat ein paar Fragen gestellt, mich kritisch angeschaut dabei, ob ich jetzt vielleicht doch lüge bei dem, was ich erzähle, oder ob ich die Wahrheit sprechen könnte.
Ich denke, dass sie eigentlich ein scheuer Mensch war und dass sie sich öffnete, da wo sie Vertrauen bekam. Und ich meine auch, worüber ich natürlich viel nachgedacht habe und wofür ich überhaupt keine Lösung habe, sie lebte ja ganz abgeschottet eigentlich. Das heißt also, es gab eigentlich nichts, was ein Auslöser sein konnte für ihre ja wirklich finsteren, unheimlichen Geschichten. Und ich habe mich immer gefragt, wie ist das möglich? Wie kommen die aus ihr heraus?
When I was quite a small kid, let's say 8 years old or 9 years old,
als ich 8 oder 9 Jahre alt war, gab es bei uns zu Hause ein Psychologiebuch, an das ich mich noch erinnere. Carl Menningers The Human Mind. Es bestand aus zahlreichen Fallstudien über Serienmörder, geistesgestörte Gewaltverbrecher und so weiter. Mich hat das als Kind sehr viel mehr interessiert als zum Beispiel Grimms Märchen oder wie sie auch heißen. Denn das hier war die Wahrheit.
Aus Nachmittage in Tenja, unserem Zeitfragen-Feature über Patricia Highsmith und ihre Tagebücher. Heute Abend hier im Deutschlandfunk Kultur um 19.30 Uhr.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Angela Steinberger aus Bad Mergentheim. Ich habe vor 2 Wochen das Buch gelesen von Thomas Heckje, Hatzfaden. Das ist eine Geschichte über die Entstehung der Augsburger Puppenkiste. Man taucht auch ein in die Mystik der Marionetten. Wo Hatü, das ist die Tochter von Walter Oehmichen, die Geschichte ihrer selbstgeschnitzten Marionetten erzählt. Und man begegnet dann den Marionetten selbst, wie Urmel oder Jim Knopf. Als Leser befindet man sich ständig zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Es ist eine ganz fantastische Geschichte und ich finde es sehr spannend und sehr, sehr herzzerreißend geschrieben. Hatzfaden bedeutet, eine Marionette lebt erst durch die Fäden und der Hatzfaden, das soll der imaginäre Faden sein von der Marionette zum Zuschauer, wo deren Zuschauer das Hatz berührt wird.
Aus Bad Mergentheim kamen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Angela Steinberger hat gern mitgemacht und findet Herzfaden, das Buch von Thomas Heckje, bemerkens- und lesenswert, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, mit 288 Seiten für 24 Euro.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin die Angela Steinberger aus Bad Mergentheim. Ich habe vor 2 Wochen das Buch gelesen von Thomas Heckje, Hatzfaden. Das ist eine Geschichte über die Entstehung der Augsburger Puppenkiste. Man taucht auch ein in die Mystik der Marionetten, wo Hatü, das ist die Tochter von Walter Oehmichen, die Geschichte ihrer selbstgeschnitzten Marionetten erzählt. Und man begegnet dann den Marionetten selbst, wie Urmel oder Jim Knopf. Als Leser befindet man sich ständig zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Es ist eine ganz fantastische Geschichte und ich finde es sehr spannend und sehr, sehr herzzerreißend geschrieben. Hatzfaden bedeutet, eine Marionette lebt erst durch die Fäden und der Hatzfaden, das soll der imaginäre Faden sein von der Marionette zum Zuschauer, wo deren Zuschauer das Hatz berührt wird.
Aus Bad Mergentheim kamen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Angela Steinberger hat gern mitgemacht und findet Herzfaden, das Buch von Thomas Hettche, bemerkens- und lesenswert, bei Kiepenheuer und Witsch erschienen mit 288 Seiten für 24 €. Und von dieser Empfehlung aus Baden-Württemberg Stantepede zu weiteren aus Nordrhein-Westfalen. Unseren freitäglichen Lektüre-Tipps aus dem Buchhandel. Und dazu sind wir jetzt verbunden mit Mike Altwicker. In Wiel leitet er die Buchhandlung Hansen und Kröger. Er ist am Telefon. Guten Tag, Herr Altwicker. Schön, dass Sie wieder mal bei uns sind.
Ja, schönen guten Morgen.
Drei Titel legen Sie uns wie immer ins Herz. Und als erstes haben wir einen Roman von einem Autoren-Duo, Anne von Kanal und Heiko Deutschmann. I Get a Bird. Ist doch aber alles deutsch.
Ist alles deutsch.
Was ist das denn für ein Buch, Herr Altwicker?
Ist alles deutsch. Und ja, ich muss eigentlich so ein bisschen ausholen. Denn gute Bücher, finde ich, die muss man teilen, weil man dann das Glück, was man empfunden hat beim Lesen, irgendwie sich vervielfacht, wenn man mit anderen darüber reden kann. Und das ist mein Buch, über das ich am liebsten mit allen reden möchte. Und deswegen möchte ich es heute auch im Radio so gerne vorstellen, weil es ist überraschend, total überraschend bis zum Schluss. Es ist komisch, es ist teilweise sehr ernsthaft und es ist an jeder Stelle sehr berührend. Wir lernen ganz am Anfang eine junge Freiburger Zukunftsforscherin kennen, die heißt Jana, und die bekommt ein Paket zugeschickt von einem unbekannten Mann, in dem ein Brief und ein alter Terminplaner von ihr liegt, den sie vor Jahren an einem sehr aufwühlenden und alles verändernden Tag hat liegen lassen. Und den hat der Busfahrer Johann gefunden, und zwar in einer Telefonzelle ganz im Norden Deutschlands. Und auch für ihn war das ein Tag, der sein Leben grundlegend verändern sollte. Und diese beiden Figuren, Johann und Jana, die finden jetzt Halt in dem Briefwechsel, der sich vor dem inneren Auge des Lesers entspinnt. Und sie finden heraus, dass es in ihren Lebensgeschichten nicht nur Parallelen gibt, sondern, und das macht es sehr, sehr spannend, eine konkrete Überschneidung. Und da muss man jetzt genau aufpassen, was das sein könnte. Ich kann nur sagen, jetzt sofort losgehen und das Buch kaufen und in diese Welt eintauchen. Und ich sage jetzt auch direkt was zu Weihnachten, denn das ist ja schon in wenigen Tagen. Das ist das perfekte Geschenk für alle Vielleser, für alle Sprachverliebten und Sprachliebhaber. Die werden dem Schenker total dankbar sein. Ich finde, dieses Buch ist echt ein kleines Juwel.
I Get a Bird, der Roman von Anne von Kanal und Heiko Deutschmann, im Mare Verlag erschienen. Ihr zweiter Tipp, Herr Altwicker, ist ein neuer Krimi von Margarete von Schwarzkopf, Das doppelte Grab. Wer liegt denn da drin?
Ja, da liegen direkt zwei drin, und zwar im Keller einer Kölner Villa, die eine junge Frau geerbt hat von ihrer Tante, und die will die sanieren. Und für mich ist Das doppelte Grab in diesem Jahr so ein bisschen der Krimi für alle, die nicht gerne Krimis lesen, aber zu Weihnachten einen Krimi verschenken möchten und sich damit vielleicht schwer tun. Also man stößt bei dieser Haussanierung direkt auf zwei Tote, zwei Skelette. Und man fragt sich natürlich auch als Leser, wie kommen die in diesen Keller? Eins davon scheint sehr alt zu sein, eins aus der Gegenwart. Und dann taucht noch ein Mönch aus dem 16. Jahrhundert auf. Was hat der damit zu tun? Da klingt so ein bisschen Umberto Eco auch mit durch. Als dann auch noch ein altes Schriftstück auftaucht, das vielleicht Licht ins Dunkel bringen könnte, da wird es richtig, richtig spannend. Das verschwindet dann, und spätestens jetzt will man mit der Hauptfigur Anna, deren Neugier natürlich auch geweckt ist, auf eigene Faust ermitteln. Man muss allerdings sehr aufpassen, denn irgendwo da draußen lauert ein Mörder, dem jedes Mittel recht ist, um an sein Ziel zu gelangen. Und ich finde, Margarete von Schwarzkopf, die vermischt hier sehr gekonnt Geschichte und Gegenwart und schafft mit ihrer Heldin, dieser Hauptfigur Anna, eine Ermittlerin, die sich hinter den großen Ermittlern der Kriminalliteratur nicht verstecken muss. Also mein Krimi-Tipp für Weihnachten.
Den neuen Kriminalroman von Margarete von Schwarzkopf, Das doppelte Grab, gibt der Immons Verlag heraus. Und als drittes legen Sie uns einen Klassiker ans Herz, Herr Altwicker, Das Geschenk der Weisen von O. Henry, dem 1910 verstorbenen US-amerikanischen Schriftsteller, wie ich gelernt habe. Der Mann hat mir erstmal gar nichts gesagt, der Name. Ihnen schon, ne?
Ja, das ist ja eigentlich ein Pseudonym, und zwar musste der mal, weil er als Bankangestellter nicht wirklich so ganz korrekt gearbeitet hat und was unterschlagen hatte, ins Gefängnis, und da hat er sich zum Apothekergehilfen fortbilden lassen, und in einem dieser Apothekerbücher hat er den Namen O. Henry gefunden, und den hat er als Pseudonym genutzt. Der war ein Tausendsasser, der hat nicht nur bei einer Bank gearbeitet und nicht nur als Apothekenhelfer, sondern der war Cowboy, Tellerwäscher, Straßenfeger, Buchhalter, der hat wirklich alles gemacht, bis er Journalist geworden ist. Und dann hat er relativ viele schöne Kurzgeschichten geschrieben und die machen ihn in Amerika sicherlich zu einem der meistgeliebten Autoren der amerikanischen Literatur. Und die berühmteste, die möchte ich total gerne vorstellen, das ist Das Geschenk der Weisen. Das ist vielleicht eine der schönsten Liebesgeschichten der Weltliteratur. Es geht um ein ganz junges Paar, Della und James. Die sind wirklich arm, arm wie Kirchenmäuse, muss man sagen. Und die versetzen das Kostbarste, was sie im Leben haben, um dem liebsten Menschen auf der Welt ein Weihnachtsgeschenk machen zu können. Und wenn man selbst zu Weihnachten für den Liebsten, für seinen Liebsten oder seine Liebste noch das ultimative Liebeserklärungsgeschenk unterm Tannenbaum braucht, dann ist es dieses Buch, weil das steckt so voller poetischer Magie. Meine Lieblingsausgabe ist die im Sanssouci Verlag, aber wir hören ja im Moment immer, dass das Papier knapp werden könnte. Es gibt wirklich zahlreiche Ausgaben und wenn das Papier knapp wird, einfach eine andere nehmen. Hauptsache, man besitzt es.
Das ultimative Liebeserklärungsgeschenk?
Genau, das Liebeserklärungsgeschenk für alle Verliebten auf dieser Welt.
Ja, super. Und im Sanssouci Verlag ist dieses Geschenk der Weißen von O. Henry veröffentlicht. Das waren Sie, die Empfehlung von Mike Altwicker von der Buchhandlung Hans und Krüger in Wiel. Wie läuft es denn eigentlich mit dem Weihnachtsgeschäft? Man hat ja jetzt wegen der Corona-Krise schon wieder die schlimmsten Vermutungen, die Einzelhändler klagen schon, dass das irgendwie alles wieder ins Wasser fällt.
Also wir hoffen natürlich, dass alles normal läuft, ob mit 2G, 3G oder wie auch immer. Hauptsache, wir können bis Weihnachten viele, viele Kunden mit Geschenken glücklich machen. Mhm. Und das sieht aber zurzeit noch so aus. Und ich muss sagen, es hat viel früher angefangen. Viele haben auch aufgrund dieser Unkenrufe, es könnte kein Papier mehr geben, schon ein bisschen früher angefangen, Bücher zu kaufen. Und ich glaube, es wird ein gutes Weihnachtsgeschäft und gelesen wird immer.
Sind Sie denn dann auch so 2G plus vielleicht sogar verpflichtet?
Also zurzeit in Nordrhein-Westfalen sind wir noch zu gar nichts verpflichtet. Wir müssen gar nichts kontrollieren. Die Menschen müssen Maske tragen und 1,5 Meter Abstand haben. Das wird sich aber mit Sicherheit in den nächsten Tagen irgendwann ändern, weil die Lage spitzt sich ja nun überall im Land zu und ich denke, wir werden das mitmachen, egal was kommt und unsere Kunden werden uns auch durch diese Krise tragen.
Wir drücken allen Ihren Kollegen und Kolleginnen und Ihnen natürlich besonders die Daumen.
Danke.
Mike Altwicker, also alles Gute. Wir hören uns wahrscheinlich dann wieder im neuen Jahr, hoffentlich. Machen Sie es gut. Ne?
Sehr gerne, bis dann. Tschüss.
Tschüss.